Ich glaube, in der Pädagogik selbst sind es die Dinge, die sich auf alttradierte Äußerungen von Steiner beziehen. Und da kann man natürlich sagen, das sind so Dinge, die sind natürlich angreifbar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind das, glaube ich, nicht die Dinge, die wirklich tatsächlich in den Waldorfschulen heute auch in der aktuellen und neuen Pädagogik noch leben.
Also ein Vorwurf, den wir schon ganz früh bekommen haben, als wir, Wilfried und ich, ein Interview in der Erziehungskunst gegeben haben zu unserem Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus, war, dass wir die Meinungsfreiheit einschränken würden. Also Kritik, Meinungsfreiheit, Einseitigkeit.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Was passiert, wenn die Ideale einer Bildungseinrichtung auf die harte Realität treffen? Wie geht eine Schule damit um, wenn eine ihrer LehrerInnen Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken aufweist? Und wie reagiert eine Gemeinschaft, wenn die Grundwerte der Freiheit und der Anthroposophie auf die Probe gestellt werden? Willkommen zu Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Am Mikrofon wie jeden zweiten Dienstag im Monat, Jean-Pierre Aguiar-Durañona. In April 2015 machten SchülerInnen eine schockierende Entdeckung. Ein Lehrer der Schule schien Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken zu pflegen. Es folgte eine monatelange Auseinandersetzung, die die Schulgemeinschaft auf die harte Probe stellte. Die Untersuchungen enthüllten eine komplexe Lage, in der Freiheitsliebe und Anthroposophie auf rechtsextremes Gedankengut trafen. Wilfried Bialik und Markus Schulze, meine Gäste, nahmen Kontakt zur mobilen Beratung und zu den Eltern auf. Die Auseinandersetzung mit dem Schulkollegium war heftig und es bildete sich eine kleine Gruppe aus Mitgliedern der LAG, also Landesarbeitsgemeinschaft NRW und der Schule, die Probleme aufarbeitete. Da absehbar war, dass die Probleme nach einem Jahr nicht gehoben sein wurden, gründeten Wilfried und Markus im Mai 2017 den Arbeitskreis Waldorfschulen gegen Rechtsextremismus in NRW. Lieber Markus, lieber Wilfried, danke, dass ihr euch die Zeit für unser Gespräch genommen habt. Wie geht's euch?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und an der Stelle muss ich sagen, mir geht's erstens gut, weil wir haben einiges auf den Weg gebracht. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben wirklich meines Erachtens auch ein Zeichen gesetzt gegen Rassismus, gegen Extremismus. Und an der Stelle bin ich eigentlich froh, dass wir damals schnell und relativ zügig reagiert haben.
Ja, ich will mich auch bedanken, Jean-Pierre, für diese Einladung, die Sachen nochmal darzustellen. Ist, glaube ich, für uns auch eine gute Gelegenheit und auch für die Waldorfschulen hier nochmal daran zu erinnern, wie mühsam dieser Weg ist, wie notwendig dieser Weg ist, aber dass er gangbar ist und dass wir auch was erreichen können.
Definitiv. Markus, könntest du uns in wenigen Sätzen erzählen, was die Hauptmotivation für die Gründung von Waldorfschulen gegen Rechts in NRW war?
Naja, wir waren, wie gesagt, du hast ja darauf hingewiesen, dass wir schon sehr erschrocken darüber waren, dass sowas passiert an einer Waldorfschule. Mir war das bis dahin nicht, im Grunde auch nicht bekannt, dass sowas möglich ist. Und dieser Lehrer, von dem halt diese Verbindung deutlich geworden sind, hat 20 Jahre an dieser Schule unterrichtet und ist nicht aufgefallen. Und auch nachdem wir das bearbeitet haben, hatten konkret und diese Arbeit jetzt an der konkreten Schule abgeschlossen haben, war uns klar, damit ist das nicht erledigt, diese ganze Sache. Diese Dimension ist viel größer. Ne? Wir haben ja dann auch angefangen, das aufzuarbeiten, sozusagen diese Geschichte. Das hat ja eine lange Geschichte, wie Rechtsextreme an Waldorfschulen versuchen anzudecken, das aufzuarbeiten. Und da war uns klar, da ist eine ganze Menge zu tun. Und das Beste ist, wenn wir jetzt einen Arbeitskreis ins Leben rufen und dann dadurch ein Forum schaffen, wo wir überhaupt mehr wahrnehmen können. Ne? Wir hatten jetzt eine Schule und ihr Problem. Wir haben natürlich gemerkt, wie die Waldorfschulen insgesamt darauf reagieren. Aber uns war jetzt auch wichtig, unabhängig von diesem einen Fall, Schulen einfach kennenzulernen und Lehrern und Schülern und Eltern die Möglichkeit zu geben, das überhaupt zu thematisieren, was sie bewegt und was sie da erfahren.
Ja, das hast du auf jeden Fall auch recht. Und du, Wilfried, welche Visionen und Ziele hattet ihr bei der Gründung und Wie haben sich diese im Laufe der Zeit entwickelt?
Die Gründung war eigentlich eine Folge aus diesen Erfahrungen, die wir da in Minden gemacht haben, wenn man Minden als Schule nennen darf. Und an der Stelle muss ich sagen, war das schon das Ziel, dass wir einfach eine Perspektive schaffen für die anderen Waldorfschulen, mehr Aufklärung reinzubringen. Das heißt also mehr Aufklärung über, was ist eigentlich Rechts- und Rechtsextremismus? Wie zeigt sich das in den Schulen, an den Schulen? Wie kann man auch solche Zeichen und solche Signale erkennen, die von der rechten Szene auch ausgesendet werden? Und Markus hat das gerade schon richtig gesagt, das ist unheimlich schwer, wenn man jemanden schon viele, viele Jahre kennt und auch einfach diese Empathie dafür diesen Lehrer auch gefunden hatte, dass man an der Stelle tatsächlich schauen muss, wo sind die Ansatzpunkte und wie kann sowas tatsächlich passieren an den Schulen? Und das war eigentlich unser Ziel. Und ich glaube, an der Stelle haben wir ganz viel Arbeit leisten können und sind aber immer noch in der Situation, dass wir weiter Arbeit leisten müssen, um das zu den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Eltern und vor allen Dingen den Kolleginnen, also den Lehrerinnen und Lehrern klar und deutlich zu machen. Also das war wirklich unser Ziel und da sind wir eigentlich eingestiegen und haben eigentlich mit, sowohl in der Aufklärungsarbeit, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern Angebote gemacht über Waldorfschulen gegen Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen. Und an der Frage sind wir immer noch dran und werden das auch wieder weiter aufgreifen.
Ja, ich glaube auch bei so einem Projekt hattet ihr wahrscheinlich auch relativ viele Herausforderungen, die ihr überwinden musstet, vor allen Dingen bei der Gründung und Etablierung des Projektes. Können wir nochmal kurz das anteasern? Was waren die großen Herausforderungen, die ihr hattet?
Die großen Herausforderungen in erster Linie waren natürlich, dass wir in der Aufarbeitungsfrage dafür eigentlich ein Bewusstsein schaffen mussten, dass es eben solche rechtsextremen Positionen und auch solche Unterwanderungen an den Schulen gibt und dass man davor nicht die Augen verschließt, sondern dass man wirklich eine Offenheit für diese ganze Frage und Thematik auf den Punkt bringt. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, indem wir einfach vor Ort auch in den verschiedenen Schulen, auch bei Fragen und Anregungen in die Schulen gegangen sind, mit den Schulen, mit den Kollegien gesprochen haben und auch die Schülerinnen und Schüler mit eingebunden haben und versucht haben, das auf eine breite Basis zu stellen, weil es oftmals das Gefühl ist, an den Waldorfschulen kann das doch gar nicht sein, weil wir sind doch sehr offen und transparent und sind eigentlich für Demokratie und selbstverständlich ist die Meinung, sind wir gegen Rassismus, Antisemitismus. Wir hatten die Stuttgarter Erklärung auf den Weg gebracht vom Bund der Waldorfschulen.
Ja.
Aber, und das ist so ein Punkt gewesen, wir hatten auch schon 2014, ja, als erster Verband, sage ich jetzt mal, eine Broschüre herausgebracht zum Thema Reichsbürger. Und das ist genau 10 Jahre her. Und an der Stelle muss man sehen, es gab zu dem Zeitpunkt tatsächlich erstmal einen ersten Ansatz, um Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das war eine Herausforderung. Das kann man so sagen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Markus, was meinst du?
Naja, die Herausforderungen, die kommen mir eigentlich genauso hoch vor wie am Anfang. Das ist, Wilfried hat ja darauf hingewiesen, und dass natürlich Schulen, wo so ein Problem auftritt, ganz stark verunsichert werden und damit natürlich enorme Schwierigkeiten damit haben, umzugehen. Wie weit kläre ich auf? Also wie weit beschädige ich meine Schule nach außen hin? Und was muss ich tun? Und wo müssen wir einfach so ehrlich sein und darauf hinweisen, dass wir diese Einfallstore haben? Und da stellen wir natürlich auch heute in der Arbeit Widerstände fest, die Schulen haben, ne, wenn wir reingehen. Und also gerade das Phänomen, was schon bei dieser ersten Schule, die Wilfried ja genannt hat, ein ganz großes Problem war, überhaupt einzusehen, dass das jetzt Verbindungen ins rechtsextreme Lager sind und dass das Positionen sind, die eben in diese Richtung gehen. Das bleibt weiterhin ein großes Problem, zumal diese Berührungspunkte zwischen Waldorf, also wenn man sie so nennen will, zwischen Waldorfpädagogik und Rechtsextremismus oder wie sich Rechtsextreme heute darstellen, gerade so seitdem sie die AfD gekapert haben, treten sie ja nicht mehr gewalttätig mit Springerstiefeln und Bomberjacken auf, sondern eher Nadelstreifen und so lieb. Ne? Das ist ja diese rechte Öko-Variante ist eben Problem. Und da docken sie natürlich auch an diese Naturliebe oder dieses ökologische Bewusstsein, diese Naturverbundenheit von Waldorfschulen an. Und da sind auch diese völkischen Siedler, die ja eine Strömung der Rechten sind und wo ich auch diesen Lehrer damals bei der Schule, die wir da bearbeitet haben, einordnen würde. Das ist ja erstmal ganz nett, ne? Man schafft so ein ländliches Idyll, ist doch alles ganz gut. Dass das radikal nationalautoritär ist und nur die, wie die Rechten sagen, die Biodeutschen betrifft, das sagen die natürlich nicht, ne? Und es ist dann sehr viel Arbeit, also diese nach außen hin, die sehen ja auch so ein bisschen zwar konservativ, traditionell, aber doch durchaus ökomäßig aus. Und dieses Erscheinungsbild, was ja gar nicht auffällt an Waldorfschulen, da jetzt diese Radikalität, die sich unter dieser soften Oberfläche verbirgt, das deutlich zu machen und da zu sehen, also Leute, das müssen wir ernst nehmen. Und, ne, und das ist ja auch so ein, also Waldorfschulen haben ja auch im Umgang den Versuch, eben Harmonie zu betonen, nett miteinander umzugehen und dem Einzelnen so viel Freiheit wie möglich zu lassen. Und dabei geht manchmal so, und auch ein intensives Freiheitsverständnis, und dabei geht so ein bisschen manchmal verloren, dass wir neben dem sozusagen der Freiheit, die wir bieten, natürlich eine absolute Verpflichtung auf den Rechtsstaat haben. Und das müssen wir und uns auch positionieren müssen. Und das bei den Beratungen ist das immer ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den Leuten sagen, was das heißt, also wie die Grundgesetze und Menschenrechtsverpflichtungen der einzelnen Schule wirklich sind. Das ist an Schulen nicht in dieser Weise präsent, dass es jetzt auch in der Auseinandersetzung da wirklich zum Tragen kommt und Leuten quasi das Bewusstsein gibt, wie weit sie sich dafür einsetzen müssen. Und diese Herausforderung, die bleibt. Also das sehen wir bei jeder Beratung, die wir jetzt führen. Es ist immer wieder harter einzusteigen und sozusagen in so eine Konfrontation gehen zu müssen, die dann zum Teil auch hart ist.
Mhm. Es ist natürlich selbstredend, dass dies, was ich jetzt ansprechen wird, kein Phänomen nur an den Waldorfschulen ist. Aber um die geht es ja hier, ne? Also daher meine Frage, welche Formen von Rechtsextremismus begegnen Lehrkräfte oder auch SchülerInnen an Waldorfschulen in Deutschland?
Man kann da vielleicht, wenn ich dazu was sagen sollte, ausholen. Wir hatten erste Aktionen und Tendenzen schon 1998, da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, dass Eltern bei öffentlichen Fernsehveranstaltungen, bei so einem Privatsender, damit geworben haben, dass wir an den Waldorfschulen ja eigentlich ganz wenige Menschen mit Migrationshintergrund haben und dass wir eine Rassenfrage sozusagen an den Waldorfschulen gar nicht haben, sondern da wurde gesagt, also wir sind sozusagen für die Reinheit der Rasse. Das war 1998 in Niedersachsen und da musste man schon extrem schlucken und da war es aber auch klar, es war aus der Elternschaft jemand, der sozusagen in diesen Kreisen aktiv war und sich dort eingebracht hat. Da gab es eine klare und deutliche, sofortige Distanzierung über die Schulgemeinschaft. Da war es also noch kein Problem, dass es jetzt die Lehrerinnen und Lehrer betraf, aber es betraf die Eltern. Das heißt also, da gab es auch schon die ersten Kontakte. Und in der zweiten Phase gab es dann auch wieder in Niedersachsen einen Einfluss, der 2008 war das, glaube ich, erste Mal aufgetreten ist, dass wir Lehrer hatten, die Mitglied in der NPD aktiv waren. Und dort aber als Lehrer für Geschichte in der Oberstufe unterwegs waren. Und auch da wurde sofort gehandelt. Und an der Stelle gab es eigentlich das erste Mal diesen Punkt, dass man gesagt hat, der Einfluss, der genommen werden kann über die rechte Szene, und zwar über die rechtsextreme Szene, der ist so groß geworden, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach auf der Suche nach Kollegen sind, die halt eben Unterrichtsfächer abdecken und Ähnlichem, einfach gar nicht genau darauf geschaut haben, was sind das für Menschen? Sind die eigentlich auf dem Boden unseres Grundgesetzes? Sind die eigentlich wirklich auf der Ebene, mit der wir umgehen wollen und mit der wir auch an den Waldorfschulen umgehen wollen? Und dieses Demokratieverständnis, was da praktisch gar nicht richtig entwickelt war, da haben wir versucht, tatsächlich auch schon Einfluss zu nehmen zu diesem Zeitpunkt. Und das, worauf wir jetzt gerade gekommen sind, ist einfach, dass wir diesen Frage von Rechtsextremismus an den Schulen zum jetzigen Zeitpunkt einfach begegnet sind, indem wir einfach durch auch diese jetzt gar nicht erlangt, so lange her seit 2020, Corona-Situation gemerkt haben, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich von dem ursprünglichen Bild auch von der Stuttgarter Erklärung gegen Rassismus, Antisemitismus und so weiter entfernt haben und das über eine ganz krude Art und Weise auch in die Öffentlichkeit getragen haben. Und das war für uns nochmal ein Signal zu sagen, okay, da müssen wir noch mehr und noch intensiver darauf achten, dass wir tatsächlich an der Stelle das, was wir mit rechts oder rechtsextrem meinen, klar und deutlich differenzieren, aber den Schülerinnen und Schülern und vor allen Dingen auch den Kolleginnen nochmal deutlich machen. Also das vielleicht so an der Stelle, weil wir haben an sich von diesen extremen Situationen immer nur dann Kenntnis, wenn wir tatsächlich wie damals in der 2017 wirklich draufgestoßen werden durch die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern oder durch die Aufmerksamkeit von Eltern und neuerdings eben auch durch die Aufmerksamkeit von Kolleginnen und Kollegen an einer Waldorfschule. Und das ist so ein bisschen unser Ansatzpunkt gewesen.
Ja, Markus, wie gestaltet ihr dann präventive Bildungsarbeit, um diesem Bewusstsein für die Gefahren von Rechtsextremismus bei SchülerInnen zu schaffen?
Also wir haben jetzt ein paar Artikel geschrieben in der Erziehungskunst, um so die Erfahrung zusammenzustellen, die wir haben. Und der eine Artikel, den haben wir zu viert geschrieben, im November 22, glaube ich, in der Erziehungskunst, den wir auch als rechte Unterwanderungsversuche bezeichnet haben, wo wir auch mal zusammengesammelt haben. Ne? Wilfried hat ja so erste Hinweise gegeben, und das war ja auch deine Frage, eben, was ist es denn, welche Ausprägung von Rechtsextremismus sind es denn, denen wir begegnen? Das sind Reichsbürger auf der einen Seite, ne, die eben meinen, so einem, was weiß ich, Bild, dass die Bundesrepublik ja gar nicht existiert und so weiter, sozusagen das alte Deutsche Reich würde ja noch weiter existieren und darauf eben einen rassistischen und nationalradikalen Ansatz drauf bauen. Und die meinen, wir werden eben Deutscher, wahrscheinlich auch durch diese geringere Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch durch an manchen Stellen eine Betonung eben auch von mir aus des Deutschen, wenn man so will. Dann völkische Siedler, meine ich, ist ein ganz großes Problem, die ja gerade in ländlichen Bereichen, die wenig besiedelt sind und die auch noch Bevölkerung verlieren, also gerade so in der ehemaligen DDR, denn diese Anastasia-Bewegung, ganz großes Problem, die ja auch mit dieser Idylle arbeiten, ne? So ähnlich wie die völkischen Siedler, ne? Menschen, die sich in dieser momentanen Hochgeschwindigkeitsgesellschaft mit ihren vielen Krisen und ihren Anforderungen, auch Entwicklungsanforderungen an die eigene Persönlichkeit überfordert sehen, finden so eine Idylle, wie sie bei Anastasia eben dargestellt wird, eben ganz toll, aber auch da ist der Kern wieder radikal national bestimmt, nur auf die Gruppe von Menschen, die man haben will, und die anderen eben, wie jetzt auch Potsdam gezeigt hat, die sollen durch Remigration, man kann es glaube ich aber auch als Deportation bezeichnen, dieses Land verlassen sollen. Und dann eben die Identitären, die will ich nochmal ganz stark auch hervorheben an der Stelle, die auch wieder meinen, also wir müssen als Deutsche wieder unsere Grundidentität hervorkehren sozusagen und dabei extrem rassistisch sind, indem sie eben nur gelten lassen, wer wirklich Abstammungsdeutscher ist, wie man es denn nennt, und was ja dann auch zu diesem Begriff Biodeutscher geführt hat und wirklich radikal nationalautoritär an der Stelle, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und da ist es eben eine Frau, Caroline Sommerfeld, die zu den Identitären gehört, die ihre Kinder früher an der Wiener Waldorfschule hat, die 2019 ein Buch geschrieben hat, Wir erziehen, wo sie explizit für die Waldorfschulen wirbt und sagt, die Waldorfschulen sind super, weil sie das Kind wirklich einführen in diese Unterscheidung des eigenen Volkes und des fremden Volkes und da wirklich Stufen aufzählt und Steiner auch als völkischen Denker bezeichnet, ne, mit seinem die Mission einzelner Volksseelen, weil er von der Volksseele spricht, die aber bei Steiner in der Tradition von Herder, Hegel und Humboldt steht und nicht in der Tradition, die sich daraus entwickelt hat. Also so ein Begriff Volksseele und Volksgeist, wie ihn Herder und Hegel ja verwendet und entwickelt haben, ist natürlich durch den Nationalsozialismus radikal verändert worden und den kann man heute ohne eine Reflexion auf diese Zeit überhaupt nicht mehr verwenden. Mhm. Und insofern ist das, was Frau Sommerfeld hier macht, in meinen Augen völlig falsch. Und aber die Werbung eben für die Waldorfschulen aus dem rechtsradikalen Milieu ist für uns natürlich ein ganz großes Problem, zumal dieses Netzwerk mit Kubizek in Schnellroda, dem Institut für Staatspolitik, ne, da im Nordharz, wo sich ja auch eine große rechte Szene drum gruppiert hat, ein ganz großes Problem. Also erstmal der Hinweis darauf, einerseits selbst das alles kennenzulernen. Hier ist ja auch Andrea Röpke und Andreas Speit als Journalisten ganz wesentlich, die mit ihren Recherchen einerseits damals schon in Minden uns unheimlich geholfen haben, aber auch bei den Problemen im Nordharz jetzt wieder mit ihren Recherchen da eine Vorarbeit gemacht haben, wodurch jetzt wir auch in einzelnen Punkten da zusammen mit der mobilen Beratungsstelle ansetzen konnten und ja, unsere Präventionsarbeit einerseits das zu veröffentlichen, also auf Veröffentlichungen zum Beispiel von Andrea Röpke und Andreas Speit hinzuweisen, aber auch selber veröffentlichen in der Erziehungskunst zum Beispiel oder im Journal für Waldorfpädagogik. Und ansonsten halt Veranstaltungen zu machen. Wir hatten 2020 meinen Thementag online, weil das ja zu Corona-Zeiten war, gegen Rechtsextremismus vorgehen, wo wir wirklich zum ersten Mal, glaube ich, auch ein größeres Publikum da erreicht haben.
Ja, wir hatten ungefähr 400 Teilnehmenden, die dann praktisch tatsächlich sich aber auch aktiv beteiligt haben. Und das ist auch eine von diesen Fragen, die du gerade auch angesprochen hattest, nämlich, dass wir versucht haben, dann eben in die Öffentlichkeit zu gehen, in eine breite Öffentlichkeit. Und Markus hat das gerade schon richtig gesagt, das ist natürlich einer von den Hauptpunkten gewesen, um tatsächlich noch mehr Bewusstsein reinzukriegen in diese ganze Situation. Aber Markus, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst gerade noch im Flow.
Nee, ist ja völlig richtig. Nee, ich war vielleicht auch ein bisschen lange. Ist ja völlig richtig, dass du da einhakst. Vielleicht noch, ne? Und ja, also diese Foren, also Thementag gegen Rechts, dann hatten wir einen Thementag zu Corona, dann hatten wir quasi einen Informationstag der LAG Baden-Württemberg, wo wir beide auch gewesen sind und referiert haben über diese Problematik. Wir hatten insgesamt, ich meine, es ist ja auch weitergegangen von unserem Arbeitskreis NRW, haben wir beide denn dafür gesorgt, dass ein Arbeitskreis im Bund entsteht, Arbeitskreis für eine Waldorfschulen für eine offene Gesellschaft. Und jetzt haben wir eben, weil die Zusammenarbeit auch mühsam ist, zum Teil haben wir selber jetzt einen Verein Bildungseinrichtung gegen Rechtsextremismus e.V. gegründet, den ist ein freien Verein, wo wir arbeiten. Wir arbeiten mit dem Bund der Freien Waldorfschulen zusammen, aber jetzt gibt es keine Kompetenzstreitigkeiten mehr. Wir können jetzt entscheiden, wer bei uns mitmacht und wie wir uns, aber die Zusammenarbeit funktioniert. Also man muss da auch ein bisschen Autonomie haben. Und ja, Insofern sind wir da einfach dran. Ich glaube, wir könnten noch mehr sozusagen nachkommen. Also wir werden ja angefragt, da wo Beratungsbedarf ist und diese Thementage zu veranstalten und diese größeren Veranstaltungen könnten wir, glaube ich, mehr machen, aber es ist natürlich auch eine Kraftfrage.
Eine Kraftfrage, in der Tat. Und wir machen gleich weiter mit dem Verein, Markus. Aber Wilfried, ich habe eine Frage. Wie müssen sich Waldorfschulen positionieren, wenn ihre pädagogischen Werte und Schulgemeinschaft ganz konkret von rechtsextremen Einflüssen eingenommen werden? Gibt es auch Tipps oder Vorschläge von deiner Seite?
Man muss vielleicht dazu sagen, natürlich, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, und das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, der Arbeitskreis Waldorfschulen gegen Rechts Nordrhein-Westfalen, der übergegangen ist in diesen Arbeitskreis für eine offene Gesellschaft auf Bundesebene, hat sich natürlich jetzt auch noch dahingehend entwickelt, dass wir gesagt haben, wir gehen einfach davon aus und nennen diesen Arbeitskreis oder haben diesen Arbeitskreis eigentlich in demokratische Kultur verändert. Ich bin ja seit einigen Jahren jetzt auch im Bundesvorstand und kümmere mich halt tatsächlich auch um diese Frage weiterhin zusammen mit meinem Kollegen Hans Wutzel und auch mit meinem Kollegen Frank Steinwachs darum, dass wir jetzt diese Fragen, die da aufgekommen sind und was die Pädagogik betrifft, eigentlich so weit in die Gesellschaft mit reinbringen, dass wir darauf aufmerksam machen, dass eine aufgeklärte demokratische Kultur dazu führt, dass wir eben tatsächlich mehr und noch mehr Bewusstsein für eben diese Form von politischer Sichtweise haben und an der Stelle einfach dafür sorgen müssen, dass bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Eltern, bei den Lehrerinnen und Lehrern einfach nochmal klar und deutlich wird, das ist ein Weg, der praktisch an den Waldorfschulen nichts zu suchen hat. Alles, was mit Form von Ausgrenzung zu tun hat, alles, was mit Form von Antisemitismus, antidemokratischen Tendenzen zu tun hat, das sind alles diese Dinge, die wir aus den Schulen heraushalten wollen und das versuchen jetzt auch in den Unterricht, in die, sag ich mal, politische Arbeit, die wir überregional machen. Das heißt also, wir sind jetzt nicht politisch irgendwie fest gebunden, sondern wir versuchen überparteilich und politisch neutral auf der Seite aber die Demokratiebildung zu stärken. Und das ist, glaube ich, vielleicht so ein Punkt, an dem man sagen kann, da sind wir dran. Das muss bis in die unterrichtliche Arbeit rein, das muss bis rein in die Aufklärungsarbeit mit Eltern und Lehrerinnen und gerade vor allen Dingen dann auch im Gesamtkontext in der Gesellschaft einfach so aufgenommen werden. Und das ist jetzt über diesen Arbeitskreis Demokratiekultur eigentlich ein Versuch. Und das, was der Verein Bildungseinrichtungen jetzt tatsächlich versucht, in meinen Augen, ist tatsächlich, dass wir diese konkrete Arbeit in den Waldorfschulen und mit den Waldorfschulen tatsächlich auch auf ein Niveau bringen, dass man gewisses Vertrauen hat, dass diese Sachen für uns und für die Waldorfschulen auch einen echten Mehrwert haben. Das heißt also Demokratieentwicklung, Demokratiekultur, praktische Arbeit in den Schulen. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich das Gefühl habe, da müssen wir eigentlich noch verstärkt dran arbeiten und weiterhin natürlich auch an dieser Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt also, da müssen wir wirklich in die Öffentlichkeit treten und uns auch positionieren. Da sind wir dabei, aber da kann man sicherlich auch noch mehr machen.
Ja, Markus, was meinst du?
Ja, also diese politische Arbeit halte ich für ganz wichtig, aber die halte ich eben für ganz schwer auch. Das merken wir, das ist an öffentlichen Schulen ja auch schwierig oder an, ja, also den Begriff staatliche Schule finde ich immer so ein bisschen ungünstig, weil er tut immer so, als wenn wir da im Gegensatz zu stünden. Also in den Regelschulen ist es auch schwierig, das ist ganz mühsam. Das ist ein Ansatz, also wir sind einerseits darauf angewiesen, dass Schulen uns dann auch fragen, sag mal, habt ihr mal Bock, ein bisschen was zur Demokratie zu erzählen oder sie haben ein Problem, könnt ihr mal kommen und das zu bearbeiten, das machen wir. Und jetzt auch wirklich politische Bildung stärker in die Schule reinzubringen, das ist natürlich immer für den Schulorganismus auch so eine Sache. Mhm. Man muss das organisieren, weil es dafür natürlich keinen Platz gibt. Es gibt im Grunde auch für politische Bildung viel zu wenig Platz. Also hier ist auf der einen Seite eben an den Schulen müssen wir das Bewusstsein schaffen und dann auch Veränderungsvorschläge, wenn man so will, machen oder die Schulen, den Schulen auch deutlich machen, ihr müsst an der Stelle was tun. Also das Bewusstsein für die rechtliche Seite, wenn man so will, für das, was das Grundgesetz für den Schulalltag heißt und was die Menschenrechtskonvention für den Schulalltag heißen, was die Rechten ja aushebeln. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar, akzeptieren sie ja nicht. Also diese Hinweise darauf, auch diese Sorge bei manchen Lehrern, die ja auch ein bisschen getriggert worden ist durch die Meldeplattform der AfD damals, Neutrale Schule in Hamburg, mhm. ne, die auf der anderen Seite eben auch dazu geführt hat, dass wir in dem, also dass Neutralität ein sehr komplizierter Begriff ist und dass das überhaupt nicht heißen kann, dass wir uns da raushalten aus einer politischen Positionierung. Wir sollen nur bestimmte einseitige Parteivoten nicht loslassen, aber Fehlverhalten im politischen Sinne, also diskriminierendes Verhalten und die Verneinung sozusagen des Grundgesetzes und der Menschenwürde, das müssen wir thematisieren. Da sind wir vom Grundgesetz sogar zu verpflichtet. Also die Diskussion, die nach dieser Auseinandersetzung um die neutrale Schule durch die AfD zustande gekommen ist, hat uns ja im Grunde auch gezeigt, wir müssen uns viel mehr politisch positionieren oder wir müssen Politik als gesellschaftliche Zusammenarbeit sozusagen viel stärker thematisieren. Aber ich merke bei den Kollegen auch an staatlichen Schulen immer noch eine gewisse Vorsicht an der Stelle, wie man damit umgehen kann. Und da ist halt viel zu tun an dem Punkt. Da müssen wir richtig rein.
Ja, vielleicht kann ich da mal eingreifen und sagen, das, was ich gerade mit überparteilicher Arbeit meinte, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Und wir sind an einer Stelle tatsächlich aber jetzt aufgerufen worden, da etwas schärfer und aggressiver zu sein. Und das Aggressive ist eigentlich nur eine klare Positionierung gegen alle die Dinge, die praktisch verfassungswidrig sind beziehungsweise gegen unser Grundgesetz verstoßen. Da haben wir jetzt auf Bundesseite natürlich auch den Vorschlag gemacht zu sagen, wir sind tatsächlich überparteilich und sind auch aktiv und wollen halt die Demokratie stärken. Aber bei den Parteien, die tatsächlich jetzt antisemitische, rassistische und antidemokratische Tendenzen aufzeigen, die benennen wir auch. Das heißt, wir sind auch hingegangen und haben gesagt, ja, so etwas wie die AfD oder früher die Reps oder so, die Republikaner und so, das sind einfach Parteien, gegen die wir uns tatsächlich abgrenzen, weil sie einfach nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und ich spreche jetzt von denjenigen, die tatsächlich nicht rechtskonservativ, sondern in den Bereich rechtskonservativ-extremistisch gehen. Und da müssen wir uns klar von distanzieren. Das ist dann zwar eine politische Äußerung gegen eine Partei, die, was uns ja auch immer vorgeworfen wird, zwar demokratisch gewählt ist, aber in dem Moment, wo ich gewählt bin, aber mein Programm sozusagen verfassungsfeindlich ausrichte, dann habe ich jede Legitimation verloren. Und an der Stelle müssen wir tatsächlich auch politisch aktiv werden und auch die Sachen beim Namen nennen. Das ist eigentlich nur mein Schlusssatz dazu, ist an der Stelle sind wir eigentlich auch aufgefordert und müssen auch dazu stehen und auch Stellung beziehen. Und das hat nichts mit der Politik, die aktuell sozusagen gemacht wird von den Regierungsparteien oder von den Oppositionsparteien, bis eben auf genau diese Parteien, die tatsächlich sich am rechten und zwar rechtsextremen Rand bewegen und auch an der Stelle aktiv sind und das auch noch nicht mal verheimlichen. Und an der Stelle, glaube ich, ist das wirklich auch eine Aufgabe, die wir übernehmen müssen und die wir auch als Waldorfschulbewegung natürlich nach vorne pushen müssen. Da können wir nicht still bleiben.
So ist es. Und still bleiben dürfen wir auch nicht. Damit sich was bewegt, finde ich, sollte man offen Kritik üben können. Seht ihr bestimmte Kritikpunkte an der Waldorfpädagogik, die im Kampf gegen Recht besonders wichtig sind?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in der Pädagogik selbst sind es die Dinge, die halt Markus gerade schon angesprochen hat, wenn ich das so mal sehen kann, die sich auf alttradierte Äußerungen von Steiner beziehen, die in der Frage eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Es gibt immer wieder diese Frage, wie und was macht man eigentlich mit Atlantis? Ist Atlantis eine Geschichte oder wird Atlantis als Historie tatsächlich betrachtet? So solche Sachen. Und da kann man natürlich sagen, das sind so Dinge, die sind natürlich angreifbar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind das, glaube ich, nicht die Dinge, die wirklich tatsächlich in den Waldorfschulen heute auch in der aktuellen und neuen Pädagogik noch leben. Alte Dinge, alte Kolleginnen und Kollegen, die immer noch auf ewig gestrigen Welle reiten, die gab es vor vielen Jahren. Ob es die heute noch wirklich so viel gibt, ist, glaube ich, kann man schon bestreiten. Aber das ist ein Ansatzpunkt, ja, dass wir da pädagogisch auch arbeiten.
Also ein Vorwurf, den wir schon ganz früh bekommen haben, als wir Wilfried und ich ein Interview in der Erziehungskunst gegeben haben zu unserem Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus, war, dass wir die Meinungsfreiheit einschränken würden. Also Kritik, Meinungsfreiheit, Einseitigkeit. Jetzt auch wieder, wir haben Artikel geschrieben, wieder zu viert, wie damals klare Kante gegen rechts, die Unterwanderungsversuche in der Erziehungskunst, Autonomie statt Autoritarismus. Und auch da, zumindest in einem Leserbrief, hat man uns Einseitigkeit vorgeworfen, weil wir wohl geschrieben haben, sozusagen, man sollte intensiver die wissenschaftliche Diskussion zu Corona wahrnehmen, bevor man sich da auf einzelne Positionen beruft, die wissenschaftlich nicht zu decken sind. Ja, und dem liegt natürlich ein anderer Wissenschaftsbegriff zugrunde. Das wäre jetzt noch, das würde wieder zurückgreifen. Es haben sich ja Anthroposophen auch während Corona vor allen Dingen Anthroposophen in einer ja unwissenschaftlichen oder wissenschaftsskeptischen Weise geäußert, die mich sehr befremdet hat. Und da hatte ich auch das Gefühl, ne, dass da also der heutige Naturwissenschaft und Wissenschaft vielleicht generell gegenüber doch mit Vorbehalten gearbeitet wird. Also Einschränkung der Meinungsfreiheit und Einseitigkeit, ne, wenn man, und das glaube ich korrespondiert so ein bisschen mit dem, in meinen Augen eben fehlendem Bewusstsein dafür, was das Rechtsstaatsprinzip heißt. Das wird von manchen als Bevormundung angesehen. So ist es ja auch bei Corona rübergekommen. Manche Entscheidungen waren sicherlich, sind zu hinterfragen und vielleicht war auch manches falsch da, wie sie gehandelt haben. Aber es ist hier eine pluralistische Gesellschaft, die in einer repräsentativen Demokratie darum gerungen hat und dann zu diesen Entscheidungen gekommen ist. Und die werden dann als vormundschaftlicher Staat abgelehnt. Aber das Rechtsstaatsprinzip insgesamt, dass wir neben Freiheiten und Rechten eben auch Pflichten haben, uns an dieses Grundgesetz und die UN-Menschenrechtskonvention zu halten. Schon das fällt manchen schwer, das als notwendig anzuerkennen und nicht als Einschränkung der eigenen Persönlichkeit. Und wie gesagt, was den Wissenschaftsbegriff betrifft, da wird es noch komplizierter. Ne? Was wird als wissenschaftlich überzeugend akzeptiert und was wird nicht akzeptiert? Und da, ja, ist eine Kritik, die werden wir weiterhin bekommen und wir können nur versuchen, offen damit umzugehen und immer wieder klarzustellen, was die Grundlagen von uns sind, warum wir dafür plädieren, das so zu sehen und müssen uns natürlich diesen Vorwürfen auch stellen. Oder das ist natürlich eine Kritik, die geäußert werden kann, gar keine Frage. Ob in jedem Fall soll, weiß ich nicht, aber das entscheidet ja der einzelne Kritiker und dann müssen wir da uns mit auseinandersetzen, aber das gibt's.
Ich frage mich immer auch, wie geht einfach die Waldorf-Gemeinschaft mit, also generell mit interner und externer Kritik um?
Die Waldorf-Gemeinschaft als solches, glaube ich, ist mittlerweile so weit, dass man sagt, die interne Kritik, die ja schon lange eigentlich anläuft, ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem, sondern es werden offene Worte gesprochen. Wir setzen uns auseinander, auch mit den kritischen Fragen, auch was die innere Haltung angeht, was die Waldorfpädagogik angeht. Und nach außen tragen wir eigentlich diese Waldorfpädagogik und diesen Freiheitsbegriff der Waldorfpädagogik schon auch bis in den wissenschaftlichen Diskurs rein. Wir haben nur wenige Professorinnen und Professoren, die tatsächlich in der Frage der Waldorfpädagogik auf wissenschaftlichem Niveau unterwegs sind und die sich auch tatsächlich mit den Fachschaften der Erziehungswissenschaften auch wirklich auf wissenschaftlicher Ebene auseinandersetzen. Wir haben einige wenige, wenn man die Alanus-Hochschule sieht hier in Alfter oder auch Teile von der Freien Hochschule in Stuttgart, die tatsächlich jetzt auch in diesen Bereich eingestiegen sind. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir mit der Kritik von außen eigentlich bis zu einem Gral, wo es in den Bereich der Verleumdung geht, durchaus mit umgehen und auch Punkte, die tatsächlich auch kritisch aufgefasst werden, aufnehmen, um daran auch zu arbeiten und zu gucken, was kann man damit machen, was kann man damit im Diskurs auch bewegen, bis zu den Punkten, wo es tatsächlich nur Verleumdungen sind oder Falschbehauptungen oder Ähnliches. An der Stelle muss man meines Erachtens mit Kritik auch einen gewissen Schutz für die Waldorfschulen und für die Waldorfpädagogik aufbauen, weil das ist, glaube ich, auch eine Verantwortung, die wir haben, wenn sie halt eben tatsächlich falsch sind. Nach innen sind wir einfach gefordert, das umzusetzen. Und Marco sprach gerade auch zum Beispiel von diesem Begriff des Umgangs während der Corona-Zeit. Da ist es immer wieder erstaunlich gewesen, dass einfach diese normalen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir haben als freie Waldorfschulen, nicht behauptet, dass freie Waldorfschulen frei sind in dem, was sie tun. Sie sind natürlich frei, eine Schule zu gründen, aber sie sind nicht frei, sich außerhalb von Recht und Gesetz zu bewegen. Und das ist ja auch unser Ansatz zu sagen, unser Grundgesetz und unsere sozusagen Einstellung, die ist wirklich für uns wichtig, dass wir die auch vertreten. Und wenn es in diesem Rahmen Dinge gibt, die vielleicht anders gesehen werden, das ist okay, aber solange wir uns im Rechtsrahmen bewegen, bleiben wir praktisch in dieser Bubble drin. Das heißt, Schulgesetz ist Schulgesetz, Grundgesetz ist Grundgesetz und wenn es da Verordnungen, Erlasse und Ähnliches gibt, dann sind wir nicht diejenigen, die sagen, wir stellen uns gegen diese Entscheidungen oder sollten es nicht sein, aber natürlich darf man kritisch sein, auch in bestimmten Dingen, die jetzt auch in und um Corona passiert sind, aber wir sind nicht frei in dem, was wir machen wollen. Und Waldorfpädagogik steht nicht über den Dingen, sondern Waldorfpädagogik ist auch Teil der Erziehung und Bildungsarbeit, die wir hier leisten müssen. Und auch da gibt es Formen und Regeln. Also insofern Kritik von innen, Kritik von außen. Aber ja, da stehen wir zu. Also wir setzen uns damit auseinander und zwar auf verschiedenen Ebenen bis hin zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung zum Thema Waldorfpädagogik.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. was die Freiheit betrifft im pädagogischen Sinne. Ich meine, wir sind ja die einzige Schule, die sozusagen pädagogisch alternatives Konzept hat, und zur pädagogischen Gestaltung sind wir bis zu den zentralen Prüfungen ja wirklich frei. Also da haben wir ja wirklich Freiheit. Hm. Aber im rechtlichen Sinne, das meinst du auch, Wilfried, im rechtlichen Sinne sind wir da nicht frei. Wie wir auf Kritik reagieren, sehe ich ein bisschen anders, oder teilweise bemühen wir uns drum, teilweise gibt es aber auch eine reflexartige Abwehr, bis in die Vertreter eben von Waldorfpädagogik. Was ich immer noch schade finde, ne? Dass die immer noch zack, bumm kommt. Also da differenziert sich das. Manche sind schon in der Lage, mit Kritik umzugehen. Andere knallen das einfach so raus. Und da habe ich immer noch das Gefühl, haben wir einen großen Nachholbedarf oder einen großen Arbeitsbedarf, besser zu sagen, denn von Nachholen zu sprechen, wir haben ja kein vorgesetztes Ziel uns gemacht. Also da können wir sehr viel dran tun, und das Klima verändert sich im positiven Sinne so ein bisschen, finde ich, auch wahrscheinlich auch aufgrund dieser massiven Herausforderung gegen die gesellschaftliche Kritik. Und insofern bin ich auch latent optimistisch an der Stelle. Es dauert bei uns nur, also wahrscheinlich die gesellschaftliche Veränderung dauert immer lange. Ne?
Ja, ja.
Für mich könnte es ein bisschen schneller gehen, aber okay, es bewegt sich
was. Da sind wir ja gar nicht so weit auseinander.
Ja, ich meine, sonst hätten wir, glaube ich, auch so lange nicht zusammenarbeiten können. Ich meine, dass wir auseinander sind, gibt eine positive Dynamik da rein und natürlich auch Grund für Auseinandersetzung. Wir verstehen uns natürlich an vielen.
Das ist auch eine eine Demokratie halt, ne?
Ja, genau. Eine Demokratie ohne Streit ist keine.
Ja, genau. Wir können uns aber gerne in 2 Wochen weiter streiten, in Anführungszeichen. Aber leider ist unsere Zeit um und wir müssen unser Gespräch beenden. Wir machen aber zusammen in 2 Wochen, wie gesagt, auch gerne weiter und setzen dort an, wo wir aufgehört haben. Vielen Dank an euch für eure Zeit und vielen Dank an ihr, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure schönen Anregungen. Macht es gerne weiter so und empfehle diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eure Wahl. Abonniert den Podcast und verpasst keine weiteren Episoden. Folge uns auf unsere Social Media. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Euer Feedback, eure Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule, der Bund der Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.